die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, im Westerwald war ich lange Pfarrer, aber Familie, Freunde, die waren hier so im Rhein-Main-Gebiet, Dreieich in der Ecke, und dementsprechend war ich oft mit dem Auto unterwegs. Immer so schön, dann vom Westerwald in Richtung Frankfurt, die A5, meist war es sonntags, meist ging's, aber dann passiert ab und zu auch das, und ich glaube, das mag keiner von uns, wenn das mal passiert, Stau auf der Autobahn. Und in der Regel hat man ja so das Gefühl, es kommt dann immer zum Stau, wenn man noch einen Termin wo hat und dann eigentlich pünktlich wo sein will, dann kommen genau diese Seelen, Stau, geht nichts vor und nichts zurück. Und da sitze ich da im Auto auf der Autobahn. Von Weitem sehe ich die Warnblinker, die leuchten so, da geht's jetzt nicht weiter. Stecken geblieben. Man kann nichts machen. Gut, Radio kann man anmachen, kann Verkehrsfunk hören, man hofft sich dann zu hören, was da passiert ist, was da los ist. Aber sonst schaut man sich halt so ein bisschen um, wenn man da im Auto drin sitzt. Und ich betrachte die Autos um mich herum. Bin so auf der Suche, ja, vielleicht nach fantasievollen Nummernschildern. Ich finde immer aus Hanau Hulk irgendwie richtig cool, ja, so, wenn ich das sehe. Oder ich gucke nach Aufklebern, die hinten am Heck sind. Und was man da alles entdecken kann, da gibt es diese Wackeldackel im Auto, die immer hinten dann mit dem Kopf so nicken, ja. Manchmal sieht man so Schwedenelche, natürlich die Anti-Atomkraft-Aufkleber, die sind auch noch ganz weit immer auf Autos verbreitet. Und natürlich gibt es das auch das eine, und das freut mich eigentlich immer, wenn ich das sehe, unser Christenfisch. Also so unser Erkennungszeichen, Üchtes, Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. Und auf einem christlichen Auto, in diesem Autostau, im kleinen Bus, da habe ich so einen Fisch entdeckt. Aber da war nicht nur der Fisch, da stand noch was drunter und beim Vorbeifahren konnte man es lesen. Da stand etwas drauf. Christen können enttäuschen, Christus nie. Hab mir so gedacht, das ist mal was anderes. Also ich bin da so richtig hängen geblieben, als ich das gesehen habe. Bekenntnis von Christen zu Christus, ja, das kennen wir, das ist der Fisch. Da bekennt man sich zu Jesus Christus, der ist für mich gestorben. Der hat mit seinem Blut für mich bezahlt. Aber dann heißt die Botschaft noch anders. Christus enttäuscht nicht. Christus enttäuscht nie. Während ich noch so überlege, wie das zu verstehen ist, kommt dieser Stau, dieses lästige Stop and Go jetzt so langsam in Bewegung. Der Bus da mit diesem Aufkleber, der fährt mal an mir vorbei, mal überhole ich ihn, wie das eben so ist. Christus, der enttäuscht nie, okay. Das ist die eine Hälfte der Aussage. Aber irgendwie bin ich an dem anderen Teil der Aussage hängen geblieben. Es ist klar, es wäre keiner Christ, wenn er von Christus enttäuscht werden würde. Christus enttäuscht nie. Und wer Christ ist, der hat das ja erlebt, dass Gott da ist, dass Gott mitten in meinem Leben anwesend ist. Er hat auch erlebt, dass Gott mein Leben verändern kann, dass Gott mein Leben verwandeln kann. Christus enttäuscht nicht. Christen können enttäuschen. Jedenfalls, wenn Christen so ein Bekenntnis auf ihrem Auto führen, Christus enttäuscht nie, Christen können enttäuschen, dann denke ich darüber nach. Was will er mir eigentlich sagen, dieser Satz? Vielleicht, ihr müsst schon zwischen Christen und Christus unterscheiden, liebe Leute. Auch Christen, ja, die können Fehler machen. Wir sind nicht makellos, wir machen uns schuldig vor Gott, machen uns schuldig vor unseren Nächsten, immer wieder. Dieser Satz, der ist eine Antwort von Christen an die Welt. Eine schöne Antwort. Aber ich frage mich, wie lautet eigentlich die Frage, auf die da geantwortet wird? Und wer in aller Welt stellt denn diese Frage? Ich meine, wenn wir mal in die Bibel schauen, seit es die Bibel gibt, da fragen Menschen nach einem Leben ohne Fehler. Denn das scheint so eine ganz typische Reaktion zu sein. Dem Petrus ist es so gegangen, wenn ich die Heiligkeit Gottes erkannt habe, ja, dann sage ich erstmal, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. So macht es Petrus zu Jesus. Erkenntnis, dass ich nicht so lebe, wie ich eigentlich leben sollte. Aber dabei ist das Versagen eigentlich weniger ein Problem. Da ist die Bibel ganz realistisch. Ohne Fehler, ohne Schuld leben, das bekommt man nicht hin. Vielmehr problematisch wird es aber dann, wenn man behauptet, man hat diesen Zustand der immerwährenden Reinheit, der Fehlerlosigkeit erreicht. Auch bei Christen wird das gefährlich. Letzte Woche unser schönes Gemeindefest, die gute alte Zeit. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir als Christen so ein bisschen mit einer rosa Brille auf die ersten Gemeinden so in den ersten Jahrhunderten schauen und denken, das war die gute alte Zeit, da ist alles in Ordnung gewesen. Aber so ist es gar nicht. Diese vielen Briefe von Paulus, von all den anderen, die werden gerade meist aus irgendeinem Grund verfasst, weil nicht alles in Ordnung ist, weil es nicht die gute alte Zeit ist, damals in den ersten Gemeinden des Christentums. Schon im ersten Jahrhundert, da gibt's da zum Beispiel welche, die sind zwar Mitglieder einer Gemeinde, aber leben ihren christlichen Glauben nach eigenem Gutdünken. Und weil sie sich von allem erlöst fühlen, wirklich von allen, auch von Geboten, selbst von Jesus, der Mensch geworden ist, weil Menschsein, das war was Abwertendes für sie, wer wollte die Gottheit, aber dass Jesus Mensch ist, na, das konnte man nicht so nachvollziehen. Und als Erlöste meinten sie sich dann von dieser Welt abgrenzen zu müssen, weil sie keine Kluft mehr empfunden haben zwischen sich selber und zwischen Gott. Verpuppen sich, bilden sich ein, ohne Sünden leben zu können. Ganz anders als die anderen halt. Man könnte es etwas zusammenfassen, die leben nach dem Motto, andere enttäuschen, wir aber nie. Und an dem Punkt, liebe Gemeinde, da wird das Christentum ganz brandgefährlich. Und schon im Neuen Testament wird das so gesehen. Der erste Johannesbrief, der kritisiert diese Haltung mit seinem widersprüchlichen Ergebnis. Und er sagt, wir können uns selbst nicht freisprechen von Fehlern. Aber trotzdem, weil wir auf Christus vertrauen, wollen wir probieren, möglichst wenig Fehler in unserem Leben zu machen. Ich lese den Predigttext, der ist heute für den dritten Sonntag nach Trinitatis vorgeschlagen und er steht im ersten Johannesbrief im ersten und im zweiten Kapitel. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn erkennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, In dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Liebe Gemeinde, auch Christen machen Fehler. Dieser Satz ist eine Antwort von Christen an die Welt. Der Satz ist voll und ganz biblisch begründbar. Eine schöne Antwort, aber wie gesagt, ich frage mich, was ist denn die Frage? Gehen wir mal in den Stau zurück, in dem ich stehe. Auf der Autobahn, da ist weiterhin dieses Stop and Go, mal ein bisschen vor, mal stehen bleiben. Aber eine Citroën-Ente, die zieht bei mir vorbei am Auto. Weil ich fast so ein bisschen einen Oldtimer im Anhänger, so optisch gesehen eigentlich ein ganz drolliges Fahrzeug. Ich schaue durch die Scheibe rein und drinnen sitzen Vater, Mutter, Kinder und sagen eher so die lebhafte Variante. Fenster sind geöffnet, der Papa, der sitzt entspannt auf dem Beifahrersitz, die Mutter fährt und lässt den linken Arm aus der Tür heraus runterbaumeln. Vom Stau, da lassen sie sich nicht rumkriegen. Sie lachen fröhlich, ich habe das Gefühl, die sind so kurz davor, jeden Moment ein Lied anzustimmen. Von anderen Autos und Menschen um sich herum, das bekommen sie gar nicht mit, da nehmen sie keine Notiz. Und ich frage mich, sind das vielleicht solche Leute, die mal von Christen enttäuscht wurden? Dafür müssen sie natürlich Christen erstmal wahrnehmen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich habe immer so das Gefühl, wenn Dokumentationen über christliche Gemeinden oder so im Fernsehen laufen, das Fernsehen will das immer so ein bisschen negativ darstellen, so ein bisschen ganz weltfremd. Und dann ist ja noch das Wort Sünde. Im Predigtext kam es so oft vor, das ist irgendwie das nächste Problem. Erstmal will ja heute irgendwie keiner mehr ernsthaft hören, dass in seiner Art zu leben irgendwas nicht in Ordnung ist. Dass da was drinsteckt, was den Maßstäben Gottes nicht entspricht. Und wie oft schweigt sich auch die Kirche aus, wenn es um das Thema Sünde geht. Oder versucht, es klein zu reden. So schlimm ist das doch gar nicht, wie du lebst. Steht vielleicht im Widerspruch zur Bibel, aber für unbequeme Bibelstellen, da hat man ja die sogenannte historisch-kritische Auslegung als Allheilmittel gefunden, um die Stellen möglichst klein zu machen. Aber auch andersherum. Wie oft und über viele Jahrhunderte, da wurde es auch missbraucht, um Menschen klein, kurz und kaputt zu machen. Das ganze Mittelalter über, und leider wirkt das bis heute nach, da hat die frohe Botschaft von der Rettung allein durch den Glauben, allein aus Gnade, da ist diese frohe Botschaft so verkehrt worden, als könnte man sich mit den eigenen Leistungen, mit den eigenen Werken irgendwie das Heil bei Gott erkaufen, sich so ein kleines Stückchen Himmel kaufen, wenn man hier nur gut genug lebt, wenn man genug Leistung hier bringt. Aber Gott, der freut sich nicht über religiösen Leistungsdruck. Der freut sich nicht, wenn jemand daran kaputt geht. Sünde, das ist Entfernung von Gott. Das betrifft uns alle. Das schließt uns alle ein. Und Sünde, so verstanden, das unterscheidet oder trennt uns gar nicht mehr, sondern stellt uns vielmehr mit allen Menschen auf dieser Welt auf eine Stufe. Und das Gegenteil von Sünde, das ist nicht ein moralisches, fehlerfreies Leben. Das Gegenteil von Sünde ist das Vertrauen. Das Vertrauen in den dreieinigen Gott. Und aus dem Vertrauen heraus, da kann ich auch mein eigenes Leben ändern. Weil dann darf ich das erleben. Da muss nicht alles so bleiben, wie es ist, wenn ich diesem Gott vertraue. Auf dieser Vertrauensbasis heraus, da darf ich mich ändern. Ich frage mich, haben wir das in der Kirche vielleicht nicht deutlich genug gesagt? Haben wir das nicht deutlich genug vorgelebt? Ich denke mir vielleicht nicht deutlich genug, wie die Familie da im Autobahnstau in der Ente. Diese Frage, die ich mit der Citroën-Ente verbinde, die könnte zu dem Aufkleber auf dem Kleinbus passen. Immer noch fließt jetzt der Verkehr sehr langsam, nur langsam vor sich. Auf einmal, da rollt so ein hohes blaues Auto heran. Ich habe so das Gefühl, das Auto, das scheint größer zu sein als die anderen PKWs. Es hat chromfarbene Stoßdämpfer, Trittbretter für ein bequemes Aussteigen. Und das scheint die Fahrerin, die drin sitzt, auch zu brauchen. Wenn ich so hochschaue, da wirkt sie ziemlich klein. Aber gut, das könnte auch täuschen. Ich muss ja hochschauen, weil ihr Auto so weit oben ist. Der wuchtige Wagen, der hält auf gleicher Höhe zu mir. Die Frau, die drin sitzt, die umfasst das Lenkrad ganz kräftig mit beiden Händen. Die lässt nicht los, greift aber häufig nach, obwohl sie offenbar Automatikgetriebe hat. Der Blick, der ist fest auf die Fahrbahn vor sich gerichtet. Vielleicht denkt sie sich, sie hat dieses Ziel. Ankommen, wo immer ihr Ziel auch ist. Sicher ankommen und ohne Schaden ankommen. Sie ist nicht allein unterwegs. Und dieses Auto, das fährt ja nicht von selbst. Volle Konzentration, volle Kontrolle. Und wieder kommt mir so die Frage hoch, ist die Frau vielleicht auch eine, die mal von Christen enttäuscht wurde? Vielleicht ist ihr Fahrstil ja auch so eine Art Lebensstil. Man muss das Leben fest in den Griff nehmen und darf die Lenkung nicht loslassen. Wer anders lebt, der riskiert viel. Dazu kommen ja noch die Fehler, die die Mitmenschen machen, für die man gar nichts kann. Da ist man selber dran. Genauso ist es auch beim Autofahren. Es gibt genug, was im Leben schiefläuft. Dazu muss man ja nicht mal selber irgendwas beitragen. An ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Das richtige Handeln, das müsste doch das höchste weltliche Gut der Christen sein, denkt sie sich vielleicht. Es muss doch einen reinen Ort geben, wo die Dinge richtig laufen, wo es keinen Streit gibt, wo man sich über Fehltritte keine Sorgen machen muss, wo man sich gegenseitig bekennen und eingestehen kann, hey, hier habe ich einen Fehler gemacht, hier habe ich gesündigt, ohne dass ich dafür gleich verurteilt und ausgeschlossen werde. Wo ist dieser Ort bitte, wenn er nicht in der Gemeinde ist? Wer das Leben so fest im Griff hält, wie die kleine Frau im großen Auto ihr Lenkrad, der könnt vielleicht genauso fragen. Gut, jetzt löst sich der Autobahnstau langsam auf. Der Verkehr beginnt wieder langsam zu fließen. Alle, die ziehen erleichtert ihre Wege. Die Wackeldackel, die Christusfische, auch der kleine Bus mit dem Aufkleber, der mich jetzt im Stau beschäftigt hat. Doch der Gedanke, der bleibt. Es ist widersprüchlich, was in einer nachchristlichen Gesellschaft von Christen erwartet wird. Stellt euch nicht über andere, so sagen die einen. Seid bitte besser als die anderen, sagen die Nächsten. Aber wir können ja nicht wie im Stau zwischen den Bedürfnissen der anderen stecken bleiben und Erwartungen, die erfüllen sich nicht immer. Man muss nicht am Menschen, es muss auch nicht an seinem Glauben liegen. Die Bibel gibt uns die Wahrheit, aus der wir leben können. Dass Christen zu allen Zeiten, wie entlastend das klingt, dass Christen nicht besser als andere sind, aber dass sie gut dran sind. Wir sind gut dran, weil wir nicht aus Angst vor Höllenqualen unsere Fehler verstecken müssen, hinter dem Guten, was wir vielleicht auch tun. Wir sind gut dran, vor allem deswegen sind wir gut dran, weil wir wissen dürfen, dass unser Herr Jesus selbst für all die Fehler und für all die Sünden am Kreuz mit seinem eigenen Leben den Preis bezahlt hat. Wir sind gut dran, weil wir uns nicht selbst erlösen brauchen. Nicht durch die Zugehörigkeit zu irgendeiner bestimmten Nation, nicht durch Konsum und auch nicht durch unsere guten Taten. Die Brücke von uns Menschen zu Gott, die ist gespannt. Die ist über alle Finsternis gespannt. Und diese Brücke, die heißt Jesus Christus. Für alle, die wir in der Gottesferne leben, da ist Fürsprache gehalten worden, sagt die Bibel. Wir sind nicht verloren. Wir sind nicht in unseren Fehlern verloren. Aber wir müssen auch nicht so weitermachen, wie wir bisher gelebt haben. Wir dürfen auf Christus vertrauen und dürfen unser Leben neu ausrichten, ganz neu ausrichten nach seinen Maßstäben. Darum sind Christinnen und Christen nicht besser als andere, liebe Gemeinde. Aber sie sind gut dran, dass wir so sind. Und zwar beides gleichzeitig. Das können, das dürfen, das sollen wir gerne zeigen. Oft nicht perfekt in unserem Handeln, aber gut dran allein deshalb, weil wir Jesus Christus unseren Herrn nennen dürfen. Und deshalb die Aussage da auf dem Autoaufkleber im Stau, ja, das stimmt. Christus, der enttäuscht nie. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.